Unser Gott, der Wunder tut. Deswegen kommen wir jeden Sonntag hier hin. Ihr seid alle furchtbar nett, aber ich weiß nicht, ob ich jeden Sonntag kommen würde, wenn es nur um euch ginge. Das ist total wichtig. Hier sind total viele Leute, die mich ermutigen, aber das ist besonders deswegen wichtig, weil hier Leute sind, die mich dabei ermutigen, auf diesen Gott zu gucken, der Wunder tut. Und das können wir in unserem Leben so sehr gebrauchen. Und darüber möchte ich heute auch sprechen. Ich habe mal eine Predigt vorbereitet, vielleicht besonders für diejenigen, die im Moment durchhalten müssen. Für die das wichtig ist, das zu hören, lass dich nicht ermutigen. Und das sind ja immer viele. Vielleicht irgendwie jeder, vielleicht bist du es auch im Moment gerade nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber du darfst darauf vertrauen, auch dich wird es bald schon wieder betreffen. Denn das gehört zu diesem Leben dazu, dass man lernen muss, durchzuhalten. Das gehört auch zur Entwicklung dazu, dass Kinder das lernen. Und irgendwie ist das in unserer Kindheit ja bei uns allen nicht so hundertprozentig gelaufen, sodass wir diese Fähigkeit immer weiter in unserem Leben trainieren müssen, durchhalten. Es ist in allen Lebensbereichen ein Thema. Ihr habt es vielleicht auch noch heute Morgen gerade so gehört. Angie hat ja jetzt lange genug durchgehalten. Sie darf noch mal zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Die SPD-Mitglieder haben sich dafür entschieden. Am 14. März ist dann Angie-Tag. Da wird sie dann zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie muss dann noch weiter für uns durchhalten und weiter für Deutschland kämpfen. Ich weiß, dass es viele gut finden. Und diejenigen, die es nicht so gut finden, müssen dann jetzt auch noch mal ein paar Jahre durchhalten, bis dann vielleicht irgendwann auch noch mal eine andere Bundeskanzlerin kommt. Aber das wollen wir hier gar nicht bewerten und diskutieren. Durchhalten spielt in vielen Lebensbereichen eine Rolle. Bei der Arbeit, so ein Arbeitsleben kann ja furchtbar lang sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Manchmal vielleicht, wenn man so ganz am Ende ist, dann findet man es gar nicht mehr so lang. Da wollen ja auch manche gerne länger machen. Aber so, wenn man so auf der Strecke ist, viele Schwierigkeiten manchmal zu überwinden, durchhalten in der Familie, in bestimmten Beziehungen. Wie schön ist das, einen Menschen kennenzulernen, ihn lieben zu lernen, ihn schätzen zu lernen. Wie schön ist das, zu heiraten. Und wie lange Zeit kann man dann gemeinsam durchhalten und kämpfen? Und wie wichtig ist das, diese Kraft dafür zu haben? In der Gemeinde muss man an vielen Stellen durchhalten, weil nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorstellt, und auch in der Arbeit für Gott nicht. Und dann gibt es Leute, die sind krank. Und wie bitter kann das manchmal sein, wie schwer kann das manchmal sein, solche Phasen durchzuhalten und durchzustehen. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. Und in diesem Brief geht es ganz besonders, eigentlich von Anfang bis Ende, ums Durchhalten. Vielleicht kannst du einmal weiterschalten, mein Gerät ist sicher auch gleich soweit. In 2. Korinther 4, da schreibt Paulus so sein Credo des Durchhaltens. Und diese Verse, die möchte ich jetzt gerne mit euch lesen und dann auch noch etwas mehr aus diesem Kapitel. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Das sind schon fast poetische Worte in diesem 2. Korintherbrief. Das ist fast wie ein Gedicht. Und Paulus bringt hier zum Ausdruck, wie es ihm gelingt, zusammen mit den anderen, mit denen er unterwegs ist, durchzuhalten. Das haben manche auch das Paradox des christlichen Lebens genannt. Es ist eigentlich ganz, ganz schwierig und doch verzweifeln wir nicht. Doch sind wir nicht verlassen, doch kommen wir nicht um. Mein Sohn ist ja 14, hatte gerade Geburtstag. Was wünscht man sich in diesem Alter? Dreimal raten, Computerspiele. Und er hat so eins, das hat er schon ganz lange, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Und da gibt es immer so einen kleinen Typen, Und der muss irgendwelche Aufgaben lösen. Autorennen fahren oder irgendwas anderes machen. Ich glaube, der heißt Mario. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch. Man kann sich fragen, warum sowas eigentlich so erfolgreich sein kann. Ich habe es jetzt aber auch mal ein bisschen mitgespielt. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so besonders gut darin. Man braucht da sehr viel Aufmerksamkeit und Schnelligkeit und so weiter. Alles Dinge, die ich nicht so habe. Aber das Interessante bei diesem kleinen Typen ist, der ist wirklich sehr, sehr klein. Und dem passieren natürlich die unglaublichsten Dinge beim Autorennen. Ich bin da auch mal gefahren. Ich bin von der Fahrbahn abgekommen. Ich bin gegen irgendwelche Dinge gegengeknallt. Aber irgendwie geht es immer weiter mit dem. Der macht immer weiter und der hat so ein, das sind sprachfreie Spiele, die sind nicht geeignet, um das Sprachvermögen von Kindern zu fördern, aber der hat so ein, immer wenn da irgendwie sowas passiert, der hat so einen gewissen Juchzer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit so einem gewissen so, macht er einfach immer weiter. Der ist nicht kaputt zu kriegen und das ist irgendwie so ein bisschen, da musste ich jetzt so ein bisschen dran denken, als ich diesen Bibeltext gelesen habe, mit so einer gewissen innewohnenden guten Laune kommt er immer weiter. In meinem Leben, in eurem, fühlt sich das häufig anders aus. Also nicht jeden Schlag kann ich so locker wegstecken, mit einem Jauchzer auf das nächste mich stürzen. Manchmal merke ich, dass mir das schwerfällt. Und ich glaube, es lohnt sich, einmal nachzulesen, was steckte für Paulus dahinter, was hat ihm diese Kraft gegeben, durchzuhalten, auch in ganz schwierigen Situationen. Und in der Tat, als Paulus, das will ich noch kurz sagen, diesen zweiten Korintherbrief geschrieben hat, war er in einer extrem schwierigen Situation. Paulus hatte diese Gemeinde in Korinth gegründet, er war 1,5 Jahre dort gewesen, eine sehr lange Zeit für einen eigentlich reisenden Missionar und Gemeindegründer. Er hatte sich da lange aufgehalten, das war ein Baby für ihn, diese Gemeinde, ein großes Projekt an einer strategisch wichtigen Stelle. Irgendwann ist er weitergezogen und sein Verhältnis zu dieser Gemeinde hat sich schwierig entwickelt. Er hat an diese Gemeinde viele Briefe geschrieben. Wir haben vorhin aus dem ersten Korintherbrief ganz wichtige Worte gehört, die Paulus an diese Gemeinde geschrieben hat, um ihr zu erklären, wie könnt ihr so leben, wie das Gott gefällt, auch in einer Umgebung, die ganz anders funktionierte damals in Korinth. Wie soll euer Leben aussehen? In diesem ersten Korintherbrief geht es viel um solche Fragen des Lebens und auch der Frage, wie die Gemeinde funktionieren kann. Und dann kam ein Punkt, wo es in Korinth Leute gab, die gegen Paulus gearbeitet haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Viel Arbeit ist ja häufig gar nicht das Problem. Viel Stress, viel, das kann sogar gut tun, viel zu arbeiten. Den meisten von uns tut es im Grunde ja gut, wenn wir viel Arbeit haben. Es gibt ja nicht nur das Burnout, auch das Boreout. Und auch beim Burnout ist häufig ja nicht das Problem, dass die Arbeit an sich, mir sagte letztens mal jemand, der auch im Beruf wirklich ganz schwere Zeiten durchgemacht hat, krank geworden ist darüber, das war nicht die viele Arbeit, das waren andere Sachen, das waren persönliche Angriffe, das war Kritik. Und das hat Paulus dann in diesem Verhältnis zu der Gemeinde Korinth auch ganz stark erleben müssen. Und in diesem zweiten Korintherbrief, der vielleicht gar nicht nur ein Brief ist, vielleicht eine Zusammenstellung auch von mehreren Briefen, da sind die Theologen sich noch nicht ganz einig, das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Aber in diesem Brief oder in diesen Briefen geht es fast nur noch um Paulus als Person. Ob er vertrauenswürdig ist, ob er echt ist, was er eigentlich macht, ob die Autorität, die er beansprucht, ob er die überhaupt da haben darf. Und das Interessante ist, dass Gott uns durch diese Auseinandersetzung, die damals stattgefunden hat, Texte gegeben hat, die bis heute leuchten und die bis heute ganz viel darüber aussagen, was das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus tatsächlich bedeutet, auch in einer schwierigen Zeit und in einem schwierigen Umfeld. Und deswegen empfehle ich euch sehr, nicht nur dieses Kapitel, sondern ruhig auch den ganzen Brief zu lesen, mal zu Hause, wenn ihr nicht alles versteht, das geht allen so, das macht nichts, aber ihr werdet erkennen, da leuchten Dinge auf und Wahrheiten auf, die wichtig sind, wenn man lernen will, durchzuhalten. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch dieses Kapitel einmal so von vorne nach hinten durchlesen und ein paar Dinge ableiten, die wichtig sein können, wenn wir durchhalten wollen. Wenn du eine Folie weiterklickst, durchhalten. Dieses Kapitel fängt so an. So sieht der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat, und deswegen lassen wir uns nicht entmutigen. Paulus hat vorher was darüber geschrieben, was er als seinen Auftrag betrachtet. Und er sagt, weil ich diesen Auftrag kenne und weil ich weiß, dass Gott mir den selbst gegeben hat, als Geschenk, als gütiges Geschenk in seinem Erbarmen, deswegen lasse ich mich nicht entmutigen. Und das ist vielleicht das Erste, das ich nochmal neu entdecken muss, wenn ich merke, das Durchhalten wird mir schwer. Ich möchte meinen Auftrag kennen. Ich möchte wissen, dass ich mit dem, was ich tue, wo ich hier durchhalte, in einem Auftrag stehe, in einem Sinn stehe, den Gott mir selbst gegeben hat. Als Deborah und ich noch studiert haben, da gab es auch so christliche Studentengruppen. Da hat man auch versucht, zusammen das Leben als Christen zu gestalten, anderen von Jesus zu erzählen. Und in diesen Gruppen musste es auch immer irgendwelche Leute geben, die das leiten. Und das wechselte natürlich ständig. Und es war manchmal auch zufällig, wer da gerade dran kam. Oder ihr kennt das ja, jeder will mal irgendwie auch mal leiten. Oder manchmal wollen Leute auch gar nicht leiten, aber waren in der Sitzung nicht da und sind dann trotzdem dazu gewählt worden. Das sind ja alles so Vorgänge, die man in vielen Bereichen des Lebens kennt. Und dann hatten wir irgendwie mal so ein Treffen überregional, wo Leute uns ermutigt und geholfen haben. Und ich weiß heute noch, dass die uns am Anfang gesagt haben, warum ihr jetzt hier sitzt, das wissen wir nicht. Und wie das genau gekommen ist, dass ihr jetzt hier sitzt als Leiter einer Studentengruppe. Aber eins ist jetzt ganz wichtig, dass ihr euch fragt und euch darüber klar werdet, dass, ob das ein Auftrag ist, den Gott euch gegeben hat. Vielleicht für ein Semester oder für zwei Semester. Und ich glaube, dass diese Frage, bin ich in meiner Berufung und nehme ich meine Berufung auch an, die Gott mir in seinem Erbarmen übertragen hat, wie Paulus das hier so schön sagt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Das gilt für die Ehe, für eine Beziehung, die man hat, die man eingegangen ist und mit, wo die Ehe bedeutet, das ist jetzt dein Auftrag, das ist jetzt deine Berufung, diese Beziehung zu gestalten und zu leben. Nimm diese Berufung an. Das gilt für Elternschaft und es gilt auch bei der Arbeit. Es ist gut, wenn ich mich nochmal frage, bin ich hier richtig? Und wenn ich irgendwann auch akzeptiere, ja, vielleicht ist das jetzt tatsächlich der Platz, an den Gott mich gestellt hat und wo Gott auch etwas durch mich verändern, etwas bewirken möchte. Nicht nur Umsatzzahlen erhöhen, was auch wichtig sein kann und dazugehört, sondern auch noch andere Dinge bewirken, für die Menschen, mit denen ich hier zusammen bin. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn du denkst, das ist ein Zufall, dass ich hier bin oder ein Versehen oder ein Irrtum. Aus dem Job kann auch eine Berufung werden. Und es gibt keine Situation im Leben, wo ich nicht entdecken und verstehen kann, inwieweit ist das hier Gottes Auftrag, der mich hier hingeführt hat. Das ist ja häufig auch bei Menschen, die im Krankenhaus sind, zu erleben, die da natürlich niemals hin wollten und wo wir auch niemals sagen würden, das war jetzt irgendwie Gottes Plan oder Auftrag, dass das passiert ist, dass du hier im Krankenhaus sein musst. Und doch erleben Menschen, wenn sie dann dort sind, häufig, dass sie Begegnungen haben, dass sie wichtig sein können, dass sie Menschen etwas weitergeben können, dass sie auch an diesen Stellen selbst als Patienten Dinge verändern können. Und das möchte ich als Erstes von Paulus lernen, meinen Auftrag nochmal neu zu kennen und zu klären. Und das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, durchzuhalten. Jetzt kommt das Zweite und wir lesen dann auch mit dem Vers 2 weiter. Meine Methoden prüfen. Paulus sagt, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Also über Fake News haben wir ja vorhin schon was in diesem Video gesehen. Und ich glaube, gerade diese Woche hat es ja nochmal einen Rücktritt gegeben im Weißen Haus einer jungen Frau, die lange Zeit dort für die Kommunikation zuständig war. Und sie hatte eine Anhörung gehabt in einem Ausschuss des Parlaments. 8 Stunden lang hat man sie da befragt. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr lang. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, manchmal greife ich auch zu Notlügen. Manchmal greife ich auch zu Notlügen. Und wahrscheinlich war das auch jetzt Hintergrund für Ihren Rücktritt. Mit welchen Methoden arbeite ich? Und ich glaube, dass es da eine Verbindung gibt zu dem Thema Durchhalten. Weil Unwahrheit, Fake News, alternative Fakten, ich glaube, jeder kennt das, Intrigen, das kostet alles ganz viel Kraft. Und je länger, je mehr. Das kann scheinbar Dinge vereinfachen, das kann scheinbar den Erfolg befördern in einer bestimmten Situation, aber auf die Länge der Zeit kostet das Kraft. Und je mehr ich aufbaue auf Methoden, wie Paulus hier sagt, auf unwürdige Methoden, desto mehr Kraft muss ich investieren, wie Paulus hier sagt, um das Licht des Tages zu vermeiden. Und die Wahrheit ist so einfach. Warum? Weil man sie nicht erfinden muss. Man muss keine Kraft darauf verwenden, sie zu erfinden und sie immer und immer neue Geschichten zu erzählen, um das am Laufen zu halten, was man sich aufgebaut hat. So arbeiten, habe ich mal gehört, auch Psychologen, die so herausfinden sollen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Sie versuchen ein Gespür dafür zu entwickeln, ob das irgendwie erfunden ist. Und sie halten diesen Grundsatz dabei hoch. Die Wahrheit ist deswegen so einfach, weil man sie nicht erst erfinden muss. Und ich weiß, dass das in vielen Lebensbereichen nicht einfach ist. Es gibt ganze Familien, ganze Beziehungen, die sind auf Unwahrheit gegründet. Da hat man sich noch nie die Wahrheit gesagt. Oder es gibt bestimmte Legenden, die man immer weiter spinnt. Und das kostet alles sehr viel Kraft und macht das Durchhalten schwierig. Und Paulus sagt, für mich ist das entscheidend, bei dem, was ich mache, bei dem, wofür ich kämpfe, auf meine Methoden zu achten. Und das möchte ich von Paulus lernen. Nächster Ratschlag. Und vielleicht gehen wir eine Folie weiter. Meine Verantwortung verstehen, da passte der Bibelvers jetzt nicht mehr auf die Folie, deswegen steht der Bibelvers jetzt auf der nächsten Folie, wenn du einmal weiterklickst. Paulus sagt in Vers 3 und 4, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinsternet ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft, der von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Paulus war Verkündiger der guten Nachricht und sein Ziel war, dass Leute Jesus kennenlernen, dass Leute dieses Licht sehen können, das Gott bedeutet. Und er musste erleben, dass das oft auch nicht funktioniert hat. Und hier sagt Paulus, ich kläre für mich meine Verantwortung. Und er sagt, wenn ich das Evangelium verkündige und Leute das nicht annehmen, dann liegt das nicht an mir. Dann ist da eine Decke, die bei den Leuten drüber ist, aber das bin nicht ich, der für diese Decke verantwortlich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das Evangelium verkündigen, aber auch bei allem anderen, was wir tun, was deine Aufgaben in deinem Leben sein können, zu wissen, wofür bin ich verantwortlich und wofür bin ich auch nicht verantwortlich. Und wie viel Kraft kostet das, Verantwortung für Dinge zu übernehmen, Verantwortung für Dinge auf seinen Schultern zu spüren, für die man gar nicht verantwortlich ist. Du bist für genug verantwortlich, für deine Gefühle, für deine Worte, für dein Denken, dafür, wie du mit Problemen umgehst. Und es ist wichtig zu wissen, für vieles andere bist du auch nicht verantwortlich. Wie der andere denkt, was der andere sagt, wie das beim anderen ankommt, was andere über dich reden, dafür bist du nicht verantwortlich. Und manchmal fällt es uns so schwer, das auseinanderzuhalten. Und was für eine riesige Last kann das sein? Und wie oft begegnet man auch Menschen, die unter einer solchen Last ächzen, weil sie sich für Dinge verantwortlich fühlen, auf der Arbeit, die einfach nicht ihre Verantwortung sind. Für Dinge verantwortlich fühlen in der Familie oder auch in der Gemeinde, für die sie nicht verantwortlich sind, die sie auch gar nicht beeinflussen können. Und Paulus sagt hier, ich nehme meine Verantwortung wahr und dann weiß ich, wie andere damit umgehen, was andere daraus machen, dafür muss ich die Verantwortung nicht übernehmen. Und wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht auch spürst, auf meinen Schultern lastet so viel Verantwortung, die eigentlich gar nicht meine Verantwortung ist, dann wäre es schön, wenn du jetzt einfach mal spürst, wie Jesus sagt, ich nehme dir diese Verantwortung von den Schultern. Du sollst nur die Verantwortung tragen, die du auch selbst hast. Und das andere darfst du denen überlassen, die dafür verantwortlich sind und am Ende Gott selber. Wir gehen eine Folie weiter und kommen noch zu einem Punkt, der ganz dicht daran liegt. Und Paulus kommt dann auch gleich darauf zu sprechen. Auf der nächsten Folie noch einmal weiter. Meine Rolle klären. Paulus sagt dann weiter, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der manchmal hinter diesem Verantwortungsthema steht. Was ist eigentlich meine Rolle? Und wie sehr kämpfe ich um mich und um meine Bedeutung? Und es kostet unendlich viel Kraft, wenn ich immer noch um mich selbst kämpfen muss, weil ich in bestimmten Bereichen meines Lebens noch nicht richtig zu mir selbst gefunden habe, noch keinen Frieden damit gemacht habe, wer ich bin, wie ich bin, was meine Rolle in diesem Leben sein kann. Und es gibt so viele falsche Auswege aus diesem Dilemma, dass man mit seiner eigenen Rolle noch nicht im Reinen und im Klaren ist. Im Velocri-Kongress hat ein Prediger, der auch Seelsorger ist, das nochmal sehr eindrucksvoll geschildert, wie Menschen zum Teil immer versuchen, Dingen nachzueifern, Erwartungen zu erfüllen, die gar nicht ihre Erwartungen sind, die gar nicht ihre Rolle sind. Oder wie Menschen auch Wege finden in Sucht oder in Dinge, die ihnen nicht gut tun, um das einfach auszugleichen, dass sie mit sich selbst noch nicht im Reinen sind. Und Paulus kann hier sagen, es geht bei diesem Durchhalten, bei dem, wofür ich hier kämpfe, ich muss nicht für mich selber kämpfen, sondern ich weiß, ich mache das, wofür ich da bin, was Jesus mir aufgetragen hat und ich brauche nicht, um mich selbst und für mich selbst zu kämpfen. Wenn du eine Folie weitergehst, dann haben wir jetzt von Paulus, glaube ich, vieles gelernt, was wichtig ist, was sicher auch die meisten Menschen so für sich selbst nachvollziehen können. Aber ihr habt schon gemerkt, an diesen Bibelversen, die wir gelesen haben, da steckt noch mehr drin. Das ist nicht einfach nur ein Lebensratgeber, den Paulus hier schreibt, mit wichtigen psychologischen Ratschlägen, sondern da steht noch viel mehr dahinter. Da leuchtet schon überall durch die Beziehung, die Paulus zu Gott und zu Jesus hat und die hinter all dem steht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch diese Dimension nicht vergessen. Denn sonst kann man manchmal am Entscheidenden vorbeilaufen. Meine Tochter muss gerade für die Schule ein Buch lesen, eines Psychologen, der inzwischen schon gestorben ist, Bruno Bettelheim, ein bekannter Mann, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Und da geht es um die Frage, wie sich Kinder gut entwickeln können. Ziemlich dickes Buch. Man kann ja auch mit Büchern so umgehen, man liest nur die erste Seite und geht davon aus, das Wichtige wird der Mann ja hoffentlich wohl an den Anfang geschrieben haben. In diesem Buch steht auf der ersten Seite, dass es einfach unendlich wichtig ist, für Menschen den Sinn ihres Lebens zu finden. Und zu entdecken, wie sie selbst ein sinnvolles Leben führen können, indem sie auch spüren, dass das, was sie tun, Bedeutung hat für sich selbst und für andere. Und dann geht es in dem Buch ganz viel darum, wie Kinder diesen Weg finden können. Das Buch heißt Kinder brauchen Märchen, weil in dem Buch die Auffassung vertreten wird, dass Märchen auch eine wichtige Hilfe sein können für Kinder, so diese Entwicklungsschritte zu gehen. Ein außerordentlich kluges Buch. Madita musste jetzt auch herausfinden, was das für ein Mensch ist, der das geschrieben hat. Und dieser Mann, Bruno Bettelheim, ist vor dem Zweiten Weltkrieg geboren in Österreich, war jüdischer Abstammung, hat eine Zeit seines Lebens im KZ verbracht, für ihn eine Zeit, die ihn nie wieder losgelassen hat. Er hat da erleben müssen, wie die Umgebung Menschen verändern kann, wie eine total schreckliche Umgebung bei Menschen zu schwersten inneren Störungen führen kann. Auch ihn selbst hat das betroffen. Er konnte nach Amerika entkommen und hat den Rest seines Lebens darauf verwendet, im Grunde das zu überwinden und seine Tätigkeit darauf auszurichten, für Kinder eine, nicht eine total schreckliche, sondern eine total positive Umgebung zu schaffen, damit auch Kinder, die viel Schlimmes erlebt haben, wieder den Weg in ein gesundes Leben führen können. Und das ist alles absolut überzeugend und gut. Das, was mich sehr berührt hat, ist, dass am Ende seines Lebens dieser Mann Bruno Bettelheim sich das Leben genommen hat, weil er am Ende seines Lebens seine Frau verloren hatte, die für ihn sehr wichtig war. Er war krank, er konnte nicht mehr arbeiten und er kam an einen Punkt, wo ihm dieses Leben nicht mehr sinnvoll erschien. Und ich glaube, das war, so wie sich das für mich gelesen hat, war das jetzt nicht so einer von diesen verklärten Glücksselbstmorden, die es, glaube ich, sowieso nicht gibt, sondern man hat gespürt, da hat ihn am Ende seines Lebens dieser Mangel an Sinn und dieses Fehlen am Sinn, das in gewisser Hinsicht sein ganzes Leben, sein ganzes Werk geprägt hat, wieder eingeholt. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, zu wissen, Kinder brauchen vielleicht auch Märchen, aber Kinder und wir alle brauchen viel, viel mehr. Wir brauchen dieses Licht, das in unserem Inneren leuchtet. Und wenn du jetzt mal eine Folie weiterklickst, dann ist es genau das, worüber Paulus jetzt hier schreibt. Derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Paulus hat vorher gesagt, er findet es so schlimm, dass bei vielen Menschen da eine Decke drüber liegt. Aber darin liegt auch eine ganz gute Nachricht. Es ist eigentlich nur die Decke drüber. Das Licht ist da. Die Herrlichkeit ist da. Jeder Mensch ist dafür geschaffen und bestimmt, das in seinem Inneren zu haben und zu spüren. Ein Licht, das auch dann noch leuchtet, wenn es äußerlich gesehen vielleicht keinen Grund mehr gibt, noch länger durchzuhalten. Und da liegt die ganze schöpferische Kraft Gottes drin. Dieser Gott, der am Anfang das Universum geschaffen hat, aus Finsternis hat Licht leuchten lassen, der gleiche schöpferische Funke kann in meinem und in deinem Herzen leuchten. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und dazu möchte ich mich immer wieder neu ermutigen lassen und auch jeden dazu einladen, der dieses Licht in seinem Leben vielleicht noch nicht kennt. Manchmal liegt da vielleicht einfach noch die Decke drüber. Und wir wissen, in unserem Leben gibt es immer wieder auch Dinge, die wollen sich da drüber legen, wie eine Decke. Aber die Kraft, diese schöpferische Kraft Gottes ist da. Und das ist das, was die eigentliche Kraft des Durchhaltens bedeutet. Und wenn du jetzt einmal weiterklickst, noch einmal, dann erklärt Paulus dann auch, und jetzt kommen wir wieder zu diesen Mario und Luigi Versen, was das dann für das christliche Leben bedeutet. Wenn du einmal weiterklickst, mein Leben mit Jesus führen, dann sagt Paulus auf der nächsten Folie, und jetzt haben wir alle Verse übersprungen, die ich am Anfang gelesen habe, dieses, wir werden zu Boden geworfen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, wir erleben viele schlimme Dinge, aber wir verzweifeln nicht. Und dann sagt Paulus, nachdem er das gesagt hat, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Jetzt wird das, was einfach nur vorher sinnlose Erlebnisse waren, der nicht so schönen Art, zu Boden geworfen werden, entmutigt werden, verzweifelt werden, das gewinnt eine andere Dimension. Wir erfahren am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus teilhaben. Was mir in meinem Leben begegnet, kann ich mit diesem Jesus erleben, der auf dieser Welt unterwegs war, der die Güte, die Liebe, das ganze Wesen Gottes verbreitet hat, und der diesen Weg gegangen ist, am Kreuz zu sterben, den Weg der scheinbaren Niederlage, der scheinbaren totalen Erfolglosigkeit. Und gerade darin lag der entscheidende Sieg. Gerade darin liegt der entscheidende Schlüssel für die Veränderung, auch in meinem Leben, dass ich anfange, dieses Leben, in dem mir nicht nur schöne Dinge begegnen werden, mit Jesus zu leben und zu entdecken, dass in allem, in den guten Dingen, in den Niederlagen, in den Dingen, die mich herausfordern, mir dieser Jesus begegnen wird. Und dass ich in all diesen Erlebnissen spüren kann, dass Jesus da ist und dass sein Tod am Kreuz die Veränderung bedeutet. Weil da meine Schuld vergeben wird und weil ich da ganz neu entdecken kann, für welches Leben mich Gott bestimmt hat. Und deswegen gibt es jetzt noch einen letzten Punkt. Noch einmal weiterklicken. Die Kraft der Verwandlung erleben. Und das sind die letzten Verse, die ich aus diesem Kapitel jetzt noch mit euch lesen möchte. Die stehen auf der nächsten Folie. Das sind also die Gründe. Wir haben jetzt 7 Gründe gehört. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, wenn ihr das Kapitel selber lest. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, da steckt wieder dieser Begriff der Herrlichkeit drin. Das ist ein ganz besonderes Wort in der Bibel, weil es schon aus dem Alten Testament stammt. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, das war beim Volk Israel, hat sich das festgemacht an dieser Bundeslade, dem Thron Gottes, dem symbolischen Thron Gottes, den sie durch die Wüste getragen haben, durch dieses karge, schreckliche Land. Und da haben sie immer wieder erlebt, Gottes verwandelnde Herrlichkeit ist da. Und plötzlich kam da das Grün aus dem Boden, plötzlich kamen die Wachteln an, plötzlich kam das Wasser aus dem Felsen, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist so schön, dass diese Kraft der Verwandlung bis heute da ist. Und häufig können wir das schon hier und jetzt erleben. Paulus hat es selbst so durchgängig in seinem Leben erlebt. Welche Wunder hat er erlebt? Wie viele Menschen konnten gesund werden, weil er für sie gebetet hat? Wie viele Menschen wurden befreit? Wie viel hat sich da verändert? Und Paulus sagt, das ist alles nur der Vorgeschmack für das unvergleichliche Gewicht von Herrlichkeit, das noch hinter all dem steht, was wir hier manchmal erleben müssen. Und deswegen ist es so schön, die Kraft dieser Verwandlung zu entdecken und dafür gemeinsam zu beten. Und wie toll ist das, in einer Gemeinschaft zu stehen, wo wir das gemeinsam von Gott erbitten dürfen, wo wir darüber reden dürfen, hier im Gottesdienst, in Zeugnissen, ganz besonders in den kleinen Gruppen zu Hause, wo muss ich im Moment durchhalten? Wo brauche ich euer Gebet? Wo brauche ich eure Kraft? Wo muss ich das nochmal durchdeklinieren? Wenn du noch einmal weitergehst, welcher Schritt ist für mich im Moment besonders wichtig? Wo brauche ich euer Gebet? Wo möchte ich die Kraft der Verwandlung neu erfahren? Und es ist so beeindruckend, was Gott schenken kann und was das Leben mit Gott bedeutet. Ich habe gestern Abend, haben wir mit meiner Mutter zusammen ihren 83. Geburtstag gefeiert. Und dann waren natürlich auch andere da, die zu dieser Generation gehören. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, diesen Menschen zu begegnen, die schon so viel mehr erlebt haben als ich selber. Ihr kennt das ja bei diesen Geburtstagen, man trifft dann Leute, die hat man ganz lange nicht gesehen. Man mag die eigentlich sehr, man kennt die schon aus der Kindheit, trotzdem hat man nicht so viel Kontakt zu denen. Man kriegt immer nur so mit, was im Leben so läuft. Und manchmal sind das ganz schwere Dinge. Und ich bin dort einem entfernten Onkel und seiner Frau auch nochmal begegnet und ich wusste, die haben ganz viel durchgemacht. in der Familie, mit den Kindern, Krankheit, selber krank geworden. Wirklich Dinge, wo man denkt, Mann, das ist, warum muss das so sein? Und er sagte dann zu mir, naja, er ist noch vergleichsweise jung, er ist erst 76, also noch nicht 83, sondern erst 76. Aber man hat schon, ich kannte ihn ja auch von früher, also man hat schon gemerkt, das ist jetzt nicht alles total spurlos so an ihm vorbeigegangen. Aber es hat mich so sehr berührt zu spüren, das Licht leuchtet noch. Er hat so viel durchgemacht, aber es ist auch so viel wieder besser geworden. Und dann hat er mir erzählt, dass er zu diesen Gideon-Brüdern gehört. Das sind so Leute, die verteilen Bibeln in Hotels und auch in Schulen. Kennt ihr ja alle, wenn ihr mal irgendwo im Hotel wart, diese Gideon-Bibeln. Und die gehen auch in Schulen. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, dass er mir erzählt hat, ja, er mit 76, er geht mit einem anderen zusammen, ich nehme an, im gleichen Alter, gehen sie in die Schulen und verteilen da Bibeln und erzählen den Kindern etwas darüber, was das bedeutet. Und ganz bei allem Respekt, ganz ehrlich, wenn ich eine Kampagne zu planen hätte für die Schule, ich würde jetzt nicht als erstes darauf gekommen sein, ihn oder Leute aus dieser Generation dahin zu schicken. Und er hat mir dann erzählt, dass sie vor einer Klassentür standen und die Klassenlehrerin sagte, also Leute, ich muss euch sagen, das wird ganz schwierig. Gestern war es spät, es gab ein Fußballspiel, die Klasse ist unruhig. Ihr könnt hier nicht mit viel Resonanz rechnen. Aber ich gebe Ihnen einen Rat, vielleicht erzählen Sie auch was von sich selbst, das hilft manchmal. Und er hat mir dann gesagt, sie sind da reingegangen, haben von sich selbst erzählt. Und als sie rausgingen, hat die Lehrerin gesagt, sie hat noch nie erlebt, dass diese Klasse so aufmerksam zugehört hat. Und ich glaube, das hat was zu tun mit diesem Licht. Mit diesem Licht, das einfach leuchtet und das einfach da ist. Und ich bin so froh darüber, dass er das macht, weil ich glaube, dass Kinder und Jugendliche von diesem Licht viel zu wenig hören und viel zu wenig mitbekommen. Ich möchte mit euch noch zum Schluss beten und besonders für diejenigen beten, die vielleicht im Moment durchhalten müssen. Und dazu lade ich euch ein, wenn euch das betrifft, dass ihr aufsteht und dass wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr Jesus, ich möchte dich so sehr darum bitten, dass dieses Licht in meinem Inneren leuchtet. Ich danke dir dafür, dass es leuchtet und dass ich nur die Decke wegnehmen muss, die manchmal darüber steht. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt hier steht, auch für jeden, der über das Internet zuhört und der sich in einer Situation des Durchhaltens befindet. Herr, ich danke dir für deine Begleitung. Ich danke dir, dass du selbst auf dieser Welt warst und dass wir mit dir durch dieses Leben gehen dürfen. Und ich danke dir für dein Licht, das mir auch zeigen möchte, welchen Schritt ich nochmal neu gehen möchte. Und ich danke dir, dass du selbst alles durchgehalten hast und bis in die tiefste Tiefe gegangen bist für mich, dass ich das nicht mehr tun muss, dass du das für mich getragen hast. Und ich möchte dich jetzt besonders für jeden bitten, der zuhört, der hier steht und der vielleicht zum ersten Mal in diesem Licht stehen möchte. Ich möchte dich darum bitten, dass heute Entscheidungen fallen für dich, dass Menschen diesen Weg zu dir hinfinden. Ich danke dir, dass das durch deinen Geist und durch deine Kraft möglich ist. Amen.